Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Performance-Kunst boomt und mit ihr boomt die Erforschung der Performance-Geschichte. Doch wie erforscht man Performance? Handelt es sich bei dieser Kunstform doch vielleicht um die flüchtigste aller Kunstformen? Und wenn der Live-Moment vorbei ist, ist auch die Performance Vergangenheit. Eine neue Generation von Künstlerinnen und Kunstwissenschaftlerinnen stellt diese Perspektive auf die Performance nun in Frage. Gehört etwa die Erinnerungen von Augenzeugen auch zur Performance? Welchen Stellenwert haben die Fotos, Videoaufnahmen, Relikte in der wissenschaftlichen Erforschung der Performancekunst? Dagmar Walser stellt zwei aktuelle Basler Projekte vor, die sich mit diesen Fragen beschäftigen.
Ein Schwarz-Weiß-Foto von einer Aktion des Künstlers Corsin Fontana schmückt das Buchcover. Basel, Freie Straße 1971. Aus der Motorhaube eines weißen Citroëns quillen wassergefüllte Fahrradschläuche hervor, die sich auf die Straße und über das Auto ausbreiten. Drumrum stehen Leute, das Publikum, das diese Performance damals miterlebt hat. Was erzählt uns dieses Bild heute von dieser für die frühe Basler Performance-Geschichte wichtige Kunstaktion? Was kann es den damals nicht dabei gewesenen vermitteln? Ist es mehr als ein historisches Foto von einer Aktion, die vor 40 Jahren stattgefunden hat? Und falls ja, wie schreibt man eine Performance-Geschichte, die subjektive Erinnerungen, mehr oder weniger zufällig erhaltene Dokumente und wissenschaftliche Einordnungen verbindet? Wie vermittelt, wie dokumentiert man Performance? Das Buch mit der Kunstaktion aus den 70er Jahren auf dem Cover haben die Kulturwissenschaftlerinnen Sabine Gebhardt und Margret von Büren und die Performance-Künstlerin Muda Mattis herausgegeben. Und das Buch hat zwei Titel. Performance Chronik Basel ist in goldener Schrift über das Schwarz-Weiß-Foto geschrieben und dahinter in Klammern 1968 bis 1986. Was ist die Performance Chronik Basel? Die Kulturwissenschaftlerin und Co-Herausgeberin Sabine Gebhardt.
Das ist die Aufzeichnung eigentlich von Performance-Ereignissen Ende der 60er Jahre, wo erstmals dieses neue Medium in Basel in der Schweiz aufgetaucht ist, bis so Mitte der 80er Jahre, nachdem Jean-Christophe Ammann, der damalige Leiter der Kunsthalle Basel wieder verlassen hat. Und Jean-Christophe Ammann war ein sehr großer Förderer der Performance-Kunst, aber es gab auch eine sehr große autonome Szene, aktivistische Szene in der Zeit. Und das wäre eigentlich so der Zeitabschnitt, dem sich die Performance-Chronik Basel widmet.
Wichtige Institutionen, wie eben die Kunsthalle Basel unter Jean-Christophe Ammann, aber auch das Theater Basel oder die Galerie Stamper, die 1969 gegründet wurde, sind da also vermerkt. Aber eben auch spezifische Ereignisse, Happenings oder die frühen Ausstellungen von Josef Beuys im Kupferstichkabinett des Kunstmuseums Basel. Alles, was das performative Gedächtnis der Zeit bewegt hat.
Natürlich ein wesentlicher Anteil hatte Dieter Köpplin, der Josef Beuys sehr früh gezeigt hat. Das war so ein Schlüsselerlebnis, was uns viele Zeitzeuginnen immer wieder genannt haben, die Performance ganz früh. Und dann natürlich mit Ammann selber, der zuvor schon in Luzern tätig war und so ein großer Förderer und Vermittler von internationalen Strömungen war und ganz viele international wichtige Künstler derzeit dann in Basel zeigte und andererseits aber auch lokale, performativ arbeitende Künstlerinnen und Künstler förderte und zeigte in einem Programm, sehr intensiv eigentlich das vermittelte.
Was war überhaupt damals an performativer Kunst in Basel zu sehen? Und wie und von wem wurde sie angeschaut? Die Herausgeberinnen des Buches zur Performance-Chronik Basel haben eine Art Geschichtenbuch über die Performance-Geschichte in Basel geschrieben. Sabine Gebhardt.
Es geht eigentlich um eine Zusammenarbeit zwischen einer künstlerischen Sicht auf diese Arbeiten, also auch um diese Kunstwerke wieder zugänglich zu machen, einer Vermittlungstätigkeit, der Lehre, da das Wissen wirklich sehr klein ist. Also man kennt eher die Performances aus Deutschland als wirklich die aus Basel oder aus der Schweiz. Also erstmal diese Kenntnis zu verbreiten, andererseits aber auch in diesen Aufzeichnungsprozessen so eine Erinnerung zu schaffen, quasi als künstlerisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit. Also da möchte ich noch sagen, dass eben die Initiative der Performance Chronik Basel von der Performance-Künstlerin Muda Mattis ausging, 2006 schon, und dass es das auch online gab eigentlich 2009 ging die Performance Chronik Basel eben aufs Netz mit einer riesigen Ansammlung von Materialien und Quellen, die wiederum andere Künstler zur Verfügung gestellt haben.
Geschichtsschreibung als Live-Act hieß das, als 2006 Künstlerin, Vermittler, Förderin und Veranstalter gemeinsam diese Performance-Landkarte der wichtigsten Ereignisse in Basel erinnert und aufgezeichnet hatten und die heute auf dem Internet eingesehen werden kann. Ausstellungen und Institutionen sind da vermerkt, Texte reflektieren die Zeit, Künstlernamen, Performances, kulturpolitische Aktionen sind die Landmarken. Das Buch, das jetzt dieser Internetplattform zur Seite steht, hat aber auch noch einen zweiten Titel. Über Performance Chronik Basel steht nämlich ebenfalls in goldener Schrift Floating Gaps. Wörtlich könnte man das vielleicht mit bewegliche Lücken übersetzen. Sabine Gebhardt.
Ja, das sind Erinnerungslücken im kommunikativen Gedächtnis. Nach einem Kulturwissenschaftler namens Jan Assmann entstehen die eigentlich in jeder Generation, so um die 40 Jahre, wo einfach das Wissen, was eine Gruppe teilt, verloren geht.
Und um dem entgegenzuwirken, beziehungsweise auf solche Erinnerungslücken hinzuweisen, haben Sabine Gebhardt und ihre Co-Herausgeberin viele Gespräche mit Zeitzeuginnen und damaligen Protagonisten geführt, die im Buch zur Performance-Chronik Basel nun nachzulesen sind.
Das Gespräch ist eigentlich die beste Form, um dieses gleichwertige Sprechen zwischen Künstlerinnen, Kuratorinnen, Vermittlerinnen, Lehrerinnen abzubilden. Das fanden wir, wäre eigentlich die passende Form, wirklich das Gespräch, der Dialog.
Das Gespräch als wissenschaftliche Methode der Geschichtsschreibung also?
Also wenn man mit der Oral History operiert, ist das natürlich wirklich eine wissenschaftliche Methodik an sich. Wobei wir haben das quasi in künstlerischer Absicht etwas umgewandelt und so für unser Interesse genutzt, damit auch aus unserer Sicht nicht nur historisch interessante Quellen entstehen, sondern damit auch wirklich lesbare Texte entstehen. Also diese Performance Chronik Basel ist auch wie ein Lesebuch. Es hat ein Lesebändchen und man kann so durchgehen und gucken, was waren da wichtige Ereignisse, die auch nicht nur für Basel interessant sein sollten, sondern eigentlich wie so symptomatisch für die Anfänge dieser Performance-Kunst, die dort noch gar nicht so genannt wurde, übrigens in der Schweiz, in Europa.
Und die lokale Verortung als zwar beispielhafte, aber gleichzeitig allgemeine Beschreibung einer Entwicklung der Performance-Kunst.
Also wir haben das Basel einfach so als exemplarisch genommen, auch im Sinne des Ortsspezifischen. Wir arbeiten hier und wir schauen an, was es hier gibt. Auch das Wissen wäre gar nicht möglich. Wenn man das jetzt irgendwo machen möchte, muss man wie vernetzt sein, weil man muss wissen, was sind die Schlüsselfiguren. Man muss sich so weiterfragen, wer war denn noch wichtig in der Zeit. Also erstmal das, wieso wurde so ein konkreter Ort gewählt. Und das andere war aber, Basel war dort wirklich sehr international. Es waren die ganzen postmodernen Tänzerinnen hier aus New York und wir haben das ein bisschen angeschaut. Es gab eine leichte Verschiebung. Also die waren jetzt nicht im ersten Moment, wo sie sofort aufgetreten sind, sondern sie waren schon ein bisschen etabliert. Es gab so eine 3-Jahres-Verschiebung, bis das hier rezipiert wurde. Aber es war Jochen Gerz da, bevor er nach Paris ging, Kob Himmelblau, die Wiener Architektur-Performance-Gruppe. Also es war sehr international, insofern hat es auch so sehr exemplarischen Charakter für dieses europäische Aktionskunst, wie man oft damals auch gesagt hat.
Der Blick in die Vergangenheit und auf die Anfänge der Performance-Geschichte in Basel ist spannend, anregend zu lesen und war gerade jetzt noch, zumindest bruchstückhaft, zusammen mit Zeitzeugen zu schreiben. Auch dieses Bewusstsein sei ein Anstoß gewesen, um das Buch jetzt herauszugeben und die Performance-Chronik Basel weiterzuschreiben, erzählt mir die Kulturwissenschaftlerin Sabine Gebhardt.
Ja, ich glaube, um ein Medium voranzubringen, muss es wissen, wo es herkommt, auch wenn es wissen will, wo es hingehen möchte, damit es nicht sich ständig wieder reproduziert. Also natürlich in der Performance-Kunst, das ist ein sehr kleiner Zirkel, auch in der Schweiz, die kennen sich alle gut da. Aber natürlich mit den Generationen verschwindet das Wissen. Und das war, glaube ich, wie so dieser Moment, das Verschwinden zu bemerken und versuchen, ja, nicht doch aufzuhalten.
Geht das denn? Kann die Performance-Geschichte, ja können die Performances selbst, die vielleicht wie kein anderes Medium von ihrer Flüchtigkeit, dem Moment und seinem Verschwinden erzählen, festgehalten werden? Sollen sie? Verlieren sie nicht gerade dadurch ihr subversives Potenzial? Die Einschätzung dieser Frage habe sich in den letzten Jahren verändert.
Also das waren so einige Stimmen, die das auch wirklich so dogmatisch fast erklärt haben. Man darf das nicht aufzeichnen, es gibt kein Bild dazu oder es geht nur um die Handlung. Die Theorien werden auch zum Teil von Wissenschaftlern immer noch verbreitet und ich denke, das ändert schon. Also dass wirklich das Bewusstsein ist, das Dokument ist ein Teil eigentlich dieser performativen Handlung. Da gibt es sicher auch in der Theorie eine Verschiebung. Andererseits haben wir auch festgestellt bei Interviews mit so frühen Performance-Künstlerinnen oder Künstlern wie Alex Silber, die haben schon von Anfang an das Dokument mitgedacht und eine Fotografin, einen Fotografen angestellt, um eben das auch die Handlung zu dokumentieren. Also das ist nicht so neu. Es gab wirklich welche, die hatten das von Anfang an eigentlich mitkonzipiert.
Festhalten, was flüchtig ist und sich dabei bewusst sein, dass dies nicht ohne Aus- und Einschlüsse möglich ist. Und es fällt auf, dass das Buch zur Performance-Chronik Basel nicht das einzige Projekt ist, das derzeit an der Grenze von Kunst und Wissenschaft nach Möglichkeiten der Geschichtsschreibung, Vermittlung und Aktualisierung der Performance-Kunst sucht. Die Performerin Andrea Sämann und die Kunstwissenschaftlerin Katrin Grögel etwa haben in ihrem Projekt Performance-Saga Interviews mit Wegbereiterin der Performance-Kunst geführt und sie haben Festivals kuratiert, die ältere und jüngere Performerinnen miteinander künstlerisch in Dialog brachten. Und in Bern entsteht in der Reihe Berner Almanach derzeit ebenfalls eine Publikation zur aktuellen und historischen Performance-Szene in Bern. Die Performance-Forschung boomt. Und ich wollte von der Professorin für Kulturwissenschaften an der Zürcher Hochschule der Künste, Sigrid Schade, wissen, woran das liegt. Sie hat zusammen mit einer Kollegin einen Text über die Bedeutung von Erinnerungsstrukturen für die Performance-Chronik Basel geschrieben und betreut ein anderes Forschungsprojekt zur Frage, wie Performance erforscht werden kann, über das wir später in dieser Reflexe-Sendung noch reden werden.
Dass die Forschung zu Performance-Kunst einerseits einen Boom erlebt, hat sicherlich damit zu tun, dass die Performance-Kunst selber so etwas wie ein neues Interesse oder einen neuen Boom erlebt. Und beides zusammen, würde ich sagen, hat bestimmte historische Gründe und hat vielleicht aber auch Gründe, die eben auch erst erforscht werden müssen. Das heißt, die Frage danach, warum das jetzt gerade so viele Menschen interessiert, ist selbst eigentlich ein Forschungsgegenstand, wenn man sich als Historiker der eigenen Zeitgenossenschaft betrachtet.
Und aus dieser kulturtheoretischen Perspektive erzählt nach Sigrid Schade eine Forschung zum Beispiel über die Performance-Geschichte dann eben auch etwas über das Heute.
Wenn man solche Moden oder Wellen von Interesse an vergangenen, auch künstlerischen Produktionsformen oder auch Genres und Medien feststellt, dann denke ich, dass dieses Interesse meistens einen aktuellen, eben zeitgenössischen Motivationshintergrund hat. Was interessiert eigentlich die Zeitgenossen gewissermaßen an etwas, was vergangen ist? Und das ist eigentlich eine sehr alte Frage der Geschichtsschreibung überhaupt. Das heißt, im Grunde genommen weiß man das ja inzwischen auch, dass Geschichtsschreibung immer aus der Perspektive eines spezifischen Interesses von der heutigen Situation aus beschreiben kann. Und das heißt mit anderen Worten, dass wenn man dann in diesem Zusammenhang etwas über die Vergangenheit herausbekommt, dass man zugleich etwas erfährt über die zeitgenössische Situation und die Motivlage in der zeitgenössischen Situation. Das heißt, man erfährt etwas über sich selber als Zeitgenossen.
Etwas, was in diesem Zusammenhang auf der Hand liegt, ist, dass das Interesse an der Performance-Geschichte der 60er und 70er Jahre daher rühren kann, dass sie mit den Protagonisten von damals zu verschwinden droht und deshalb eine jüngere Generation, die diese Zeit nicht selber miterlebt hat, sich noch damit verbinden will und im besten Fall davon lernen kann. Denn Sigrid Schade:
Also wenn man nicht das Rad wieder von vorne erfinden will, kann man sozusagen vielleicht auch aus diesen Produktionsformen auch den historischen etwas lernen, wo man vielleicht bestimmte Fehler oder es gibt sicherlich auch ein Scheitern, wie in jeder anderen Produktionsform auch, an denen man etwas lernen kann für heute.
Was bleibt von einer Performance? Wie kann man Performance erforschen? Diese Fragen stellen sich nicht nur historisch, sondern auch mit jeder Performance neu. Und auch wenn die Wissenschaft seit längerem den Mythos Präsenz, der die Vergänglichkeit als wesentlichste medienbildende Kraft annimmt, hinterfragt, ist die Frage nach der Archivierung und der Tradierung von Performance eine aktuelle und brisante. Zum Beispiel für Pascal Grau. Die Basler Performerin arbeitet seit 1,5 Jahren mit den beiden Kulturwissenschaftlerinnen Irin Müller und Margret von Büren an einem Forschungsprojekt mit dem Titel Archiv performativ. Interessiert mich als erstes, wie sie als Künstlerin überhaupt zur Forschung gekommen ist.
Mich hat in die Forschung getrieben eigentlich die eigene Arbeit, aus der heraus ich mich immer mehr mit der Konstruktion von Identität in meiner Arbeit beschäftigt habe und damit dann auch angefangen habe, über Erinnerung zu arbeiten, über Gedächtnis zu arbeiten, über mein eigenes Körpergedächtnis. Und da ist es halt bei der Entwicklung einer künstlerischen Arbeit immer so, dass man eigentlich forscht. Und das ist jetzt halt einfach ein offenes Feld geworden, in dem so ein bisschen gesehen wird, dass das, was wir eigentlich immer tun, der empirischen Forschung eigentlich sehr gleicht. Also von daher sind wir schon sehr große Spezialisten eigentlich von Anbeginn.
Pascal Grau ist Performerin. Sie hat einen Master in Kulturwissenschaften gemacht und war viele Jahre kuratierend und leitend im Kaskadenkondensator in Basel tätig. Der Kaskadenkondensator, kurz Casco, ist ein alternativer Kunstraum, der 1994 von Künstlerinnen und Vermittlerinnen gegründet wurde. Ein wichtiges Ereignis, das dem Casco einen Eintrag in der Performance-Chronik Basel sicherte, um die es früher in dieser Sendung ging. Seit mehr als 10 Jahren betreibt der Casco eine Plattform für Performance-Kunst. Und dort wurden schon früh nicht nur Performances gezeigt und besprochen, sondern auch aufgezeichnet. Pascal Grau.
Die Videoaufzeichnungen, die ich damals initiiert hatte zu machen, nicht genau gewusst habe, warum, aber die wirklich immer durchzuziehen, jede Performance aufzuzeichnen, das war mir klar. Das ist irgendein Schatz ist das, der birgt etwas und der darf einfach nicht in den Kisten da unten landen. Und da fing schon eigentlich in meiner Abschlusszeit im Kaskadenkondensator eigentlich die Beschäftigung mit, wie kann man so etwas lebendig halten. Das hieß auch schon damals Archiv performativ, dieses Schwerpunktwochenende, was ich da mit der Isabel Zürcher organisiert hatte. Und dann war klar, für meine Masterthese werde ich sicher etwas mit diesem Material machen. Und dann habe ich mal 4 Fallbeispiele herausgepickt und habe aber dann die ganzen Dokumente untersucht, die es dazu gibt.
Dokumente wie Videoaufzeichnungen, Konzepte oder Veranstaltungsankündigungen in den Blick zu nehmen, hieß auch, Abstand zu nehmen von der verbreiteten Annahme, dass das Live-Moment und damit die Flüchtigkeit das zentrale Merkmal der Performance ist. In Anlehnung an die amerikanische Performance-Theoretikerin Rebecca Schneider formuliert Pascal Grau ihr Forschungsinteresse als den Versuch,
anzuschauen, was ist denn da? Was ist denn immer noch da? Oder was war da? Das zu sehen, was sich zeigt und nicht das, was verschwindet. Und da ist man natürlich ganz schnell bei der kulturellen Weiterschreibung von Codes, die eine Performance ja immer wiederholt im Prinzip und dadurch auch wieder bewusst macht und Neues zur Sprache bringt. Also das heißt, es ist eine Form von Dokument. Und dann war mir klar, also wenn dem so ist, eben andersrum, dann muss man die ganze Dokumentation, die ganzen Dokumente ganz neu beurteilen. Man muss sie ganz von Anfang an nochmal anschauen.
Das gesammelte und aufgearbeitete Material aus dem Basler Kunstraum, die Dokumente, Augenzeugenberichte und Relikte boten sich für diese Forschung an. Wie tradiert sich Performance-Kunst? Wie könnte ein Performance-Archiv aussehen? Welche Art von Archiven gibt es überhaupt? Und wie müsste ein lebendiges Archiv gestaltet sein, das produktiv und kreativ zur Dokumentation und Aktualisierung von Performance-Kunst einlädt? Das zugänglich ist, weiter wachsen kann, das dem Medium der Performance entspricht. Auch Pascal Grau erzählt mir, dass für sie die Arbeit mit dem Material aus dem Kaskadenkondensator in Basel exemplarisch sei. Einerseits.
Das Material des Kaskos, das für mich stellvertretend ist, auch für anderes Material, um auch zu sagen, es macht sehr viel Sinn, genau hinzuschauen, auch bei einem regionalen Projekt und einem heutigen Projekt und nicht immer in den 60er Jahren zu beginnen. Wenn man jetzt erst immer die 60er, 70er Jahre, was ist denn, wann kommen denn unsere Jahre dann mal irgendwann dran oder gar nicht? Also dieses Bewusstsein dafür, man muss irgendwie anfangen, von jetzt aus zu denken und was können wir ändern, damit das nicht so passiert, wie es da war.
Es brauche eine andere Art der Geschichtsschreibung. Und auch der forschende Blick auf die einzelnen Performances müsse neu austariert werden.
Also ich möchte ja mit dem Forschungsprojekt ein Instrumentarium oder Methoden entwickeln, die zeigen, dass der Performance-Akt an und für sich einfach ein Glied einer langen Kette ist von Ereignissen, von der Idee. Da fängt es ja schon an, dass es sehr komplex ist, und dann geht es weiter in die Ankündigungsphase, also wo sehr viel Textmaterial und auch Fotomaterial entsteht. Und dann kommt der Live-Moment selber, der sich dann eben mit dem Zuschauer zusammen ereignet. Und dann ist das auf den Kameras, auf den Fotoapparaten, in den Köpfen, verbreitet sich dieses Wissen oder diese Wahrnehmungsakkumulation. Und dann geht es weiter, dann wird es darüber gesprochen, dann wird darüber geschrieben, dann wird darüber reflektiert, und irgendwann landet es in irgendeinem Archiv, und dann kommen andere und wir nehmen das wieder hervor. Das ist eine Reihe von Ereignissen, die sich immer wieder auch in die Arbeit überschreiben und die Arbeit auch immer wieder neu schreiben. Und dass es gar nicht darum geht, diesen Live-Moment irgendwie zu mindern, der ist natürlich da, aber er hat nicht diese große Wichtigkeit, wie sie im Moment immer auch mit diesem Authentizitätshype immer wieder reproduziert wird. Und diesem Ding entgegenzuarbeiten, das ist mir auch immer klarer geworden, dafür ist auch dieses Projekt.
Diese Überlegungen führten Pascal Grau und ihr Forschungsteam zu zwei konkreten Projekten. Einmal das Ausstellungs- und Vermittlungsprojekt Archiv Performativ, ein Modell, das während 5 Sommerwochen im Ausstellungsraum Klingenthal in Basel stattfand, und vor kurzem eine Tagung, in der die vorläufigen Ergebnisse vorgestellt und zusammen mit anderen vergleichbaren Projekten der Performancekunst und Performanceforschung diskutiert wurden. Wie archiviert man Performance? Wie schafft man ein lebendiges Archiv, in dem die Dokumente und Artefakte von Performances nicht nur gelagert werden, sondern die Grundlage für neue Aktionen sein können? Wie können darin Künstlerinnen, Vermittlerinnen und Wissenschaftlerinnen zusammenarbeiten und so zu neuen Erkenntnissen kommen? Das Forschungsprojekt Archiv Performativ hat Forschende aus unterschiedlichen Disziplinen eingeladen, über diese Fragen in einem temporären Arbeits- und Kunstraum gemeinsam nachzudenken.
Und dahingehend haben wir dann das Modellarchiv aufgebaut, das von uns aus ganz klar von Anfang an angelegt war als ein Praxisprojekt, wo praktisch drin geforscht wird, als eine Ausstellung, wo quasi wir Beispiele ausgewählt haben für diese Diskurse aus dem Material. Und dann ein Arbeitsraum, der so angenehm wie möglich gestaltet ist, wo man das Material vertieft in Schachteln auch wiederfindet, also mehr Material dazu, was wir da ausgestellt haben. Also auch transparent gemacht, was wir ausgelassen haben. Und in diesem Diskussionsraum, Arbeitsraum, auch mit dem Außenraum, wo wir gekocht haben, eigentlich den ganzen Tag anwesend waren, miteinander als Gruppe, passiert auch was ganz anderes, als wenn man in ein herkömmliches Archiv alleine geht, sich von einer Archivarin oder einem Archivar dann das, was man alles nicht darf, sagen lässt und dann vielleicht eine Stunde Zeit hat, irgendwann schnell irgendwas drin zu suchen und dann wieder zu gehen, sondern man verbringt da eine ganze Woche im Idealfall oder 2-3 Tage. Und das war sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr produktiv. Auch die Gruppen, die sich da gebildet haben, die Koalitionen, die Co-Autorschaften von Zusammenarbeiten, weil es war immer die Auflage, am Freitag zeigen wir an dem Anlass aus diesem Prozess, was da entstanden ist, etwas in der Vorläufigkeit, wie es ist, also ein Werkstattcharakter.
Auch diese öffentlichen Freitagabende im Modellarchiv werden vielleicht dereinst in der Performance-Chronik Basel vermerkt sein. Was sie auf jeden Fall gezeigt haben, ist, dass ein partizipativer Ort der alternativen Wissensvermittlung neue Möglichkeiten der Forschung, aber auch der Produktion und Vermittlung stiften kann. Ihre Erfahrungen und Forschungsergebnisse wollen Pascal Grau und ihr Team nächstes Jahr in einem Best Practice Guide auf dem Internet veröffentlichen. Noch bleibt viel zu tun. Die Forschungszeit ist kurz, das zusammengetragene Material schon jetzt enorm groß und schwer zu kanalisieren. Doch sie sind, wie gesagt, in guter Gesellschaft. Forschungsprojekte zur Performancekunst boomen. Und da fiel zum Beispiel auch am zum Forschungsprojekt gehörenden Symposium in Basel auf, wie selbstverständlich dabei in Forschungsgruppen, also Teams und transdisziplinär geforscht wird. Künstlerin, Kuratorinnen, Wissenschaftlerin, die Performanceforschung scheint nicht nur weiblich zu sein, sondern ein ganz neues Bild von Wissenschaft zu verfolgen. Weit, weit weg vom Bild des Wissenschaftlers, der sich allein in sein Labor zurückzieht, bis er etwas herausgefunden hat, was dann für alle Ewigkeit Gültigkeit haben soll. Bleibt zu fragen, was bringt es der Wissenschaft, wenn sich Künstlerin und Wissenschaftlerin gemeinsam auf den Weg machen? Dies wollte ich zum Abschluss dieser Sendung von Sigrid Schade wissen, der Professorin für Kulturwissenschaften an der Zürcher Hochschule der Künste, wo das Projekt Archiv Performativ angesiedelt ist.
Ich denke, dass das nicht einfach ist, weil viele das nicht gewohnt sind. Und es fördert meines Erachtens nach den Respekt untereinander vor den Arbeits- und Produktionsformen, die die jeweiligen, ich sag jetzt mal, Disziplinen sozusagen hervorgebracht haben. Im Rahmen sozusagen transdisziplinärer, grenzüberschreitender Forschung kann man dann eben auch thematisieren, was sind die Potenziale des einen oder des anderen Forschungsansatzes oder der jeweiligen Arbeitsweise. Und vielleicht kann man auch dazu kommen, möglicherweise diese Grenzen wirklich zu hinterfragen, die ja auch selber einfach ein wissenschaftsgeschichtliches Produkt sind, dass sich zum Beispiel die sogenannten Natur- und Technikwissenschaften einerseits, die Kulturwissenschaften andererseits praktisch von im weitesten Sinne der künstlerischen Forschung komplett distanziert haben. Und das hat natürlich auch etwas mit einem Konzept von Objektivität und Wahrheit zu tun. Wenn aber insgesamt immer deutlicher wird, dass Produktion von Wissen im weitesten immer eine relationale Geschichte ist, eine relationale Angelegenheit, bei der die Relationen selber mit zu dem Wissensprodukt beitragen, dann kann man darüber, glaube ich, besser nachdenken. Und die jeweiligen disziplinären Beschränkungen können vielleicht gemeinsam auch besser thematisiert werden, als man das vielleicht alleine kann.
Die Wissenschaft hat sich gewandelt in den letzten Jahren. Kollektives Forschen, künstlerisches Forschen, angewandtes Forschen sind zumindest in gewissen Bereichen zum Hochschulalltag geworden. Was nicht heißt, dass sie heute selbstverständlich sind oder gar, dass wissenschaftliches Forschen einfacher geworden wäre. Doch der Erforschung der Performancekunst und damit hoffentlich auch der Performancekunst selbst haben diese Entwicklungen in die Hände gespielt. Und so soll das Schlusswort der Kulturwissenschaftlerin Sigrid Schade gehören.
Das hat etwas auch mit einem zeithistorischen Index, glaube ich, zu tun, dass möglicherweise jetzt gerade auch einfach Faktoren eine zentrale Rolle spielen für so etwas, wo man wirklich sagen kann, das spielt jetzt Hand in Hand in gewisser Weise. Wir hatten zum Beispiel einen Fall, der jetzt vorgestellt worden ist in diesem Symposium, wo es zum Beispiel um die Wiener Performance-Szene in den 50er, 60er Jahren ging, die eine Künstlerin versucht hat, vor etwa 10 Jahren aufzuarbeiten. Und die hatte zum Beispiel überhaupt noch gar keine Unterstützung. Also es gab praktisch für so eine Forschung überhaupt gar keine Unterstützung, weil es eben auch in den Förderinstitutionen noch keine Vorstellung von so einer kombinierten, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich-künstlerischen Forschung gegeben hat. Dass dies jetzt der Fall ist, ist natürlich ein glücklicher Umstand. Zufall würde ich nicht sagen, weil da ja auch schon ein Vorlauf von mindestens 10 Jahren dahinter ist, wenn nicht 20, wenn man die angloamerikanischen Länder dazu rechnet. Und von daher gesehen denke ich, dass jetzt schon auch einiges an Erfahrungswissen in diesen Feldern inklusive sozusagen auch der Selbstreflexion da zusammenfließen und sich also wirklich sehr gut ergänzen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.